Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wenig Worte, aber ganz viel Wirkung. Diese anregende Mischung schafft die vielfach preisgekrönte Illustratorin und Kinderbuchautorin Antje Damm, die mit ihren Büchern schon ganz junge Leserinnen und Leser dazu anregt, Selbstverständliches zu hinterfragen. Da ist besetzt, heißt ihr neuestes Bilderbuch, und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Echt wahr, was wird aus uns, oder ist sieben viel? Solche Titel tragen die Bücher von Antje Damm, die sowas wie die Philosophin unter den Kinderbuchautorinnen und Illustratorinnen ist und für ihre Arbeit auch gerade erst mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet worden ist. Antje Damm lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Gießen und dort ist sie in ein Studio für uns gegangen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Damm.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch, mit Ihnen zu sprechen. Trifft es das denn? Gehen Sie mit so einer Art philosophischem Ansatz ran, um dazu anzuregen, über was nachzudenken? Also über was, was über das hinausgeht, was man auf den ersten Blick sieht in Ihren Büchern?
Ja, also ich würde sagen, das ist schon so eines meiner wichtigsten Leitmotive, wenn ich ein Buch mache, dass ich eigentlich zum Nachdenken und zum Miteinanderreden anregen möchte. Und das ist bei den Konzeptbilderbüchern, sage ich mal, die mit Fragen bestückt sind und Bildern auch, ist das natürlich ganz offensichtlich. Aber ich glaube, dass ich das auch mit meinen Bilderbüchern und Kinderbüchern versuche und erhoffe mir das zumindest, dass das so funktioniert.
Das Neueste können wir uns ja mal quasi am konkreten Beispiel anschauen. Das kommt morgen in den Buchhandel. Es hat den Titel "Da ist besetzt". Und ich erzähle mal kurz, worum es da geht. Da ist ein Mann, der einen Schweinekopf hat. Also vielleicht ist es auch gar kein Mann, sondern eben ein Schwein. Der sitzt da auf der Parkbank mit seinem Hund und dann kommt so ein freundlicher grüner Drache vorbei und wird barsch abgewiesen, als er fragt, ob da noch Platz ist. Aber dann kommen die beiden doch ins Gespräch und verwirklichen sogar ihre Träume miteinander. Wie kommen Sie auf so eine Geschichte?
Ja, im Grunde genommen war die Idee für dieses Bilderbuch ein Satz, den meine Oma immer gesagt hat. Und zwar, der hieß so ungefähr: einem bösen Hund gibt man ein Stück Brot mehr. Und den habe ich als Kind nie so richtig kapiert und habe mir immer gedacht, hey, ich finde das irgendwie komisch. Und der spuckte mir aber im Kopf rum und ich habe dann gedacht, was meint das eigentlich? Und der Drache, der in diese Szene kommt, der ist ja eigentlich wirklich total freundlich und unbedarft und wird abgewiesen, aber lässt sich eigentlich trotzdem nicht abweisen, sondern er nimmt dann auch seinen Raum dort ein. Er setzt sich einfach auf den Boden und packt dann seine Sachen aus. Und ja, im Grunde genommen ist sein Auftreten total deeskalierend. Und dieser Mann oder dieses Schwein, was da auf der Bank sitzt und eigentlich ziemlich grummelig ist, der wird so langsam neugierig, was macht er da? Und so kommen die langsam sich näher. Und das ist so ein ganz feiner, langsamer Prozess. Ja, und dann erleben sie eben auch ein großes Abenteuer noch am Ende miteinander. Aber ja, das ist manchmal sind es Sätze oder kleine Begebenheiten, die so eine Idee auslösen und die ich dann einfach weiterspinne.
Und da geht es ja auch um was ganz Einfaches oft in Ihren Büchern, auch jetzt in dem. Denn dieser Satz, da ist besetzt, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Das ist ja gelogen, denn da ist ja noch Platz auf der Bank. Ich habe so das Gefühl, Sie drehen auch gern so ein bisschen an den Perspektiven, um den Kindern das auch möglich zu machen.
Also ich finde jetzt bei dieser Situation interessant, mit Kindern darüber zu reden oder nachzudenken, warum sagt er das? Warum sagt er, da ist besetzt? Was könnten seine Gründe sein? Was hat er vielleicht Schlechtes erlebt oder Gutes erlebt oder keine Ahnung? Also was hat er für eine Geschichte? Und das sind eben die Fragen, die er das so eine Geschichte dann auch stellt. Und dann natürlich auch die Frage, warum ist dieser Drache trotz allem freundlich und lässt sich da nicht abweisen? Und der könnte ja auch einfach weiterziehen, aber das macht er eben nicht. Er lässt sich auf diese Situation trotz allem ein und konfrontiert diesen Mann mit seiner Anwesenheit.
Und der Mann scheint aber auch was zu lernen. Das fand ich auch ganz schön. Ich habe gedacht, vielleicht merken dann auch Kinder, auch Erwachsene sind noch lernfähig und sind eben auch fragende Wesen.
Ja, ich glaube, in uns allen steckt ja so ein Portionchen Neugier, egal wie alt wir sind. Und das kann man durchaus auch so hervorlocken.
Genau, also das scheint ja eh was zu sein, was Sie sehr beschäftigt. Der Mann, dieser Grummelig, der wird gar nicht irgendwie bewertet oder diskreditiert. Also ich sehe da nie in allen Büchern, die ich von Ihnen kenne, sowas wie so einen erhobenen Zeigefinger, sondern eher das Hinterfragen der Oberfläche, um eben auch Dinge zu hinterfragen.
Ja, das ist mir schon ganz wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwelche Handlungsanweisungen oder pädagogischen Botschaften da mitgeben will einem Kind, was dieses Buch anguckt, sondern im Grunde einfach dazu auffordern will, sich so eine Situation anzugucken und dann vielleicht auch zu überlegen, wie würde man selber handeln. Das ist ja auch immer ganz spannend, mit den Kindern darüber zu reden. Was würdest du denn in so einer Situation machen oder würdest du dich da wohlfühlen oder nicht? Sowohl als dieser Schweinemann als auch in der Situation des Drachen. Also das ist ja schon für Kinder immer sehr spannend und das können die eben auch sehr gut. Die können sich sehr, sehr gut in solche Figuren reinversetzen und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ja, meine Intention, wenn ich so ein Buch mache.
Und testen Sie das auch bei Ihren eigenen 4 Töchtern?
Naja, die sind jetzt alle schon erwachsen.
Aber früher.
Aber ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch keine Veranstaltung mit dem Buch gemacht. Das ist für mich jetzt halt immer so eine ganz spannende Sache, mit so einem Buch dann in eine Gruppe von Kindern zu gehen und mit denen darüber zu reden und die Bilder auch angucken zu lassen. Das können die ja oftmals auch sehr, sehr gut. Also man erzählt ja eine Geschichte nicht nur mit Worten, sondern auch ganz, ganz stark mit Bildern, mit Gesichtsausdrücken, mit Körperhaltung und sowas.
Und die sind ja in dem Fall auch wirklich sehr, sehr schön, finde ich, bei diesem Buch. Was ist das für eine Technik, mit der Sie diese Bildwelt in dem Buch jetzt da ist besetzt geschaffen haben?
Im Grunde genommen ist das so eine ganz wilde Mischung. Also ich habe einfach diese Hintergründe gemalt mit Acrylfarben und habe dann aber einfach Collagen gemacht. Also Sachen ausgeschnippelt und auf diese gemalten Hintergründe draufgelegt und das dann eingescannt. Also es ist eigentlich ganz wild gemischt.
Aber Sie zeichnen ja auch und man erkennt Ihre Zeichnungen auch. Die haben schon so einen typischen Antje Damm-Strich. Wie findet man denn zu so einem wiedererkennbaren Strich als Zeichnerin, als Illustratorin?
Das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich mache das ja nicht bewusst. Also ich zeichne so, wie ich das halt kann oder ja, also das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Das freut mich natürlich, wenn Sie das so sehen, aber ich bin ja jemand, der sehr viel ausprobiert, also der da sehr frei ist. Ich versuche immer wieder meine Geschichten und Ideen, die ich in einem Bilderbuch habe, immer wieder mit den passenden Bildern zu bestücken. Und das können sehr unterschiedliche Techniken sein. Also ich bin da gar nicht so festgelegt auf eine Technik.
Absolut, also das ist in vielen Büchern ganz was anderes, viel mit Collagen, aber auch Fotografien kommen da drin vor. Wie entscheiden Sie denn oder wie entsteht das, welche Art von Illustration für welches Buch passt?
Es passiert ganz oft, dass ich zuerst eine Geschichte zwar schon im Kopf habe, aber dass ich die Bilder direkt sehe und manchmal sind das dann einfach auch dreidimensionale Räume und Bilder und manchmal kann ich mir aber auch viel besser vorstellen, dass das eher flächig ist oder dass ich das mit Comics mache, erzähle oder mit kleinen Geschichten, Bildergeschichten, mit Collagen. Manchmal sind es auch ganz einfache Zeichnungen. Das entscheide ich eigentlich intuitiv, würde ich sagen.
Und jetzt kommt im Februar, habe ich gesehen, gleich das nächste Buch von Ihnen, Agathe, Papas Schildkröte und ich heißt es. Und da geht es um Ihre Familiengeschichte, die über eine griechische Landschildkröte erzählt wird. Wie geht das denn?
Naja, Agathe ist, seitdem ich denken kann, in meiner Familie, die hat mein Vater tatsächlich seiner Mutter als kleiner Junge zum Muttertag geschenkt. Und Agathe hat unzählige von absurden, lustigen, traurigen, verrückten Geschichten erlebt in ihrem 80-jährigen Leben, das sie bisher hat. Und die erzähle ich eben bis zu einem gewissen Zeitpunkt in diesem Kinderbuch. Und das ist eben auch ein Kinderbuch, was ganz, ganz mit ganz vielen unterschiedlichen Bildtechniken und Erzähltechniken funktioniert. Also da gibt es Comics, kleine Geschichten, Collagen, Fotos, Zeichnungen, ja.
Es gibt ja auch Autorinnen und Illustratorinnen, die diese Familiengeschichtsaufarbeitung auch so ein bisschen in Richtung für Erwachsene gemacht haben. Es gibt überhaupt ganz viele illustrierte Bücher inzwischen für Erwachsene. Können Sie sich das auch vorstellen oder machen Sie das doch lieber einfach für jüngere Leser?
Also ich würde mal sagen, ein gutes Kinderbuch muss auch immer für Erwachsene interessant sein und sonst funktioniert es nicht. Also ich denke jetzt auch nicht, wenn ich ein Buch mache, direkt so an eine Zielgruppe. Ich erzähle das einfach und natürlich mache ich Kinderbücher und Bilderbücher, aber Ich finde auch immer schön, wenn Erwachsene da noch Dinge entdecken, die vielleicht ein Kind gar nicht so verstehen muss. Oder also das interessiert mich gar nicht, da jetzt so kindgerecht zu erzählen oder sowas.
Ja, und es ist ja auch wichtig, damit es einem mehr Spaß macht beim Vorlesen und man auch tatsächlich vielleicht mit Kindern, wenn man gemeinsam Bücher anschaut, besser ins Gespräch kommt, doch über sowas, wenn es auch den Erwachsenen was sagt.
Ja, absolut. Also ich weiß das noch von mir selber. Ich hatte ja oder habe 4 Töchter und habe denen natürlich auch immer sehr viel Bücher vorgelesen und ich fand es immer total schrecklich, wenn das so Bücher waren, die ich selber total langweilig fand. Mhm. Also dann ist es mir einfach viel, viel schwerer gefallen. Ja.
Antje Damm, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie eigentlich gar nicht so Ihren eigenen Stil so beschreiben könnten oder charakterisieren könnten, aber Sie haben ihn zweifellos. Und ist das nicht auch total wichtig, um einigermaßen gelassen in die Zukunft schauen zu können? Denn ich kenne doch so einige Illustratorinnen, die schon auch sagen, das ist doch ein bisschen eine durch KI vom Aussterben bedrohte Art von Büchern. Wie sehen Sie das? Wie schauen Sie in die Zukunft?
Also ich habe da noch keine große Angst. Natürlich beobachte ich das und ich weiß, dass da auch ganz viele Gefahren drin stecken in der KI und dass die uns unter Umständen auch einen Teil unserer Arbeit einfach zerstören kann. Ich kann es ganz schwer beurteilen, aber für mich selber bin ich da jetzt noch relativ entspannt und ich glaube einfach an das wirklich handgemacht. Und ich glaube dass auch, dass eine KI zum Beispiel die Bücher, die ich jetzt so gemacht habe, gar nicht machen könnte. Noch nicht, vielleicht hoffentlich.
Hoffen wir mit, Antje Damm. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Gießen.
Ja, danke schön.
Und das neueste Buch von Antje Damm heißt Da ist besetzt. Es ist bei DTV erschienen und kostet 15 €. Und wie gesagt, im Februar kommt gleich das nächste unter dem Titel Agathe, Papas Schildkröte und ich. Venezuela ist eins der politischen Top-Themen der letzten Wochen, seit US-Präsident Trump seinen Kollegen Maduro gefangen nehmen und vor ein Gericht in New York hat bringen lassen. Der Schriftsteller Alberto Barrera Tisca lebt zwar seit über einem Jahrzehnt nicht mehr in Venezuela, aber was dort gerade geschieht, das verfolgt er genau. Der 65-Jährige ist eine der wichtigen Stimmen der venezolanischen Gegenwartsliteratur, hat viele Preise erhalten und Victoria Eglau hat mit ihm über die unübersichtliche Lage in seiner Heimat gesprochen.
Es ist schon paradox, dass man uns Venezolaner bittet, zu erklären, was wir selbst nicht verstehen.
Alberto Barrera Tisca macht keinen Hehl daraus. Der 65-Jährige empfindet Ratlosigkeit, seit die US-Regierung vor 10 Tagen militärisch in Venezuela intervenierte und Präsident Nicolás Maduro entführte. Es herrsche große Ungewissheit, viele Fragen seien offen. In seinen Büchern spürt der Schriftsteller schon immer dem Schmerz der Venezolaner nach, die seit mehr als 2 Jahrzehnten in einer Autokratie leben oder vor dieser geflohen sind. Barrera Tisca selbst lebt seit 2013 nicht mehr in seiner Heimat, sondern in Mexiko. Dem Regime in Caracas steht er sehr kritisch gegenüber, aber die Einmischung der Regierung Trump verurteilt er mit klaren Worten.
Selbstverständlich ist das, was Trump gemacht hat, illegal. Es ist eine Verletzung internationalen Rechts und ein negativer Präzedenzfall für ganz Lateinamerika. Zugleich, und auch das ist paradox, könnte es der Beginn einer politischen Transition in Venezuela sein. Ob das wirklich eintritt, bleibt abzuwarten.
Denn fürs Erste regiert die linkspopulistische Regierung in Venezuela ja weiter, mit der Maduro-getreuen Delcy Rodriguez als geschäftsführender Präsidentin. Zugleich spiele sich Donald Trump als Besitzer und Verwalter Venezuelas auf, höchst irritierend für den Schriftsteller Barrera Tisca. Denn der US-Präsident missachte damit die Souveränität der Venezolanerinnen und Venezolaner.
Und wenn Trump von der Zukunft Venezuelas spricht, dann spricht er von seinen Geschäften, vom Öl. Begriffe wie Demokratie, Menschenrechte oder Freiheit spielen keine Rolle. Ebenso wenig wie die wirtschaftlichen Nöte der mehrheitlich verarmten Venezolaner.
Vor Hyperinflation, Krisen und Mangel, ebenso wie vor politischer Unfreiheit und Unterdrückung, sind zwischen 8 und 9 Millionen Menschen aus Venezuela geflohen. Darunter auch andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Karina Sainz Borgo oder Rodrigo Blanco Calderón, die beide in Spanien neu angefangen haben. Als die Bilder eines gefangenen Nicolás Maduro um die Welt gingen, feierten viele der venezolanischen Migranten und Migrantinnen.
Ich glaube, da gab es erst mal eine Art Katharsis. Maduro in Handschellen zu sehen, ließ Millionen von Venezolanern ein seltsames Glück empfinden. Denn Maduro und seine Frau haben sehr grausam geherrscht. Nicht nur waren sie korrupt und despotisch, sie haben auch oft gelogen und sich lustig gemacht über die Migranten und die politischen Gefangenen. Und sie haben sich ungestraft und frech den Sieg bei den letzten Wahlen geraubt.
Das flüchtige Glück jener, die nach Maduros Gefangennahme auf die Straße gingen, lässt unweigerlich an den Titel von Alberto Barreda Tiscas letztem Roman denken, vor knapp 2 Jahren veröffentlicht. El fin de la tristeza. Das lässt sich übersetzen mit das Ende der Traurigkeit, aber auch mit das Ziel der Traurigkeit. Es geht um einen Mann in Venezuela, der beschließt, die Realität aus seinem Leben herauszuhalten.
Er ignoriert die Medien, die sozialen Netzwerke und damit alles, was ihn beunruhigt. Wie ein Mantra wiederholt er immer wieder den Satz: Man kann ohne Realität leben. Aber meine Romanfigur scheitert damit. Wir Venezolaner kennen diese Sehnsucht, ein Leben abseits der beklemmenden, immer schrecklichen Realität zu führen.
Auch gegenwärtig sei die Realität in Venezuela unverständlich, rätselhaft und dunkel, betont der nachdenkliche Autor. Transparenz existiere nicht. Und die Menschen, von denen viele seit langem hartnäckig, aber vergeblich für eine Rückkehr der Demokratie kämpften, seien sehr zurückhaltend, was die Hoffnung angehe. Ihn als Schriftsteller fordert seine ferne Heimat immer wieder heraus.
Ich glaube, man kann nur über das schreiben, was einem wehtut, was man nicht versteht, was einen empört. Daher rührt meine Fiktion. Ich kehre in meinen Büchern immer nach Venezuela zurück, weil es meine Wunde ist.
Sagt der venezolanische Schriftsteller Alberto Barreda Tisca. Auf Deutsch ist von ihm der Roman Die letzten Tage des Kommandanten erschienen, übersetzt von Matthias Strohble beim Verlag Nagel und Kimche.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Schafsinseln, so werden die 18 Färöer-Inseln im Nordatlantik auch genannt, und sie gehören genau wie Grönland zu Dänemark. Nachdem wir ja in dieser Woche schon über grönländische Literatur mit dem Inuit-Verlag gesprochen haben, gibt es heute ein Buch über die Färöer-Inseln zu entdecken. Der Roman Insel von Siri Ranvaihelm und Stefanie von Oppen hat das Buch gelesen. Stefanie, Grönland hatten wir auch lange Zeit gar nicht so präsent, und die Färöer-Inseln, die sind ja auch eigentlich ganz weit weg für uns. Was hat denn die Autorin für einen Bezug zu den Färöer-Inseln?
Ja genau, die Färöer-Inseln, das will ich vielleicht noch kurz vorausschicken, befinden sich ja zwischen dem europäischen, in Anführungsstrichen, Festland und Island. Und du sagtest ja gerade schon, 18 Inseln, wo es eigentlich nichts anderes gibt als Gras, Schafe und Fischfabriken. Und natürlich eine wahnsinnige Landschaft, von der wir auch gleich noch mehr hören werden. Und die Autorin ist die Enkelin von zwei Menschen, die eben früher auf den Färöer-Inseln gelebt haben im letzten Jahrhundert und dann sich aufgemacht haben auf das in Anführungsstriche dänische Mutterland, um dort ein besseres Leben aufzubauen. Also die Großmutter, Oma wird sie genannt, war Fischfabrikarbeiterin und der Großvater auch sowas in der Richtung. Der ist jetzt aber Dorfschullehrer in Dänemark, und da bauen die beiden sich ein Leben auf und versuchen sich halt in diesem neuen Land zurechtzufinden.
Und die Autorin macht sich jetzt so quasi auf die Spurensuche ihrer Großeltern, oder wie zieht sie das auf?
Ja, ganz genau. Sie fühlt sich sozusagen hinein in ihre Großmutter, wie sie
irgendwie am Schiff steht und auf das Schiff steigt und eben diesen Weg antritt, um ihrem Mann zu folgen, der schon vorgegangen ist nach Dänemark. Also im Prinzip geht sie, schaut sie immer wieder zurück, aber verbindet das auch mit und versucht eben die Geschichte ihrer Großeltern zu rekonstruieren und dieses Auswandern und was es für Folgen hatte und wie die Familie sich daraus entwickelt hat. Und zugleich wechselt sie auch auf die Zeitebenen und führt dann eben auch die Ebene an, wie dann zum Beispiel die Enkelin mit den Eltern auf die Färöerinseln reist nach dem Tod der Großmutter, die eben eine ganz wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat, um auch so ein bisschen diese Leerstelle zu füllen. Und da sind sie auf den Färöerinseln und erleben eben, dass sich sofort auf der ganzen Insel rumgesprochen hat, dass die gekommen sind und da überall ist Verwandtschaft. Und sie, es ist wirklich eine sehr schöne und tröstliche Zeit und man merkt irgendwie, wie sehr sich diese Enkelin eben verbunden fühlt mit diesem Land und auch die Eltern. Vor allem die Mutter, die ja die Tochter ist von Oma und Opa oder von Oma und Abba, muss ich sagen. Und das versteht sie wirklich wunderbar zu reflektieren. Es ist nicht immer ganz leicht, diesen verschiedenen Zeitsprüngen zu folgen. Und interessant ist auch, dass sie dann immer wieder auch darüber reflektiert, was es jetzt für sie bedeutet, dass sie irgendwie diesen Hintergrund hat. Also was es für ihr Heimatgefühl, für ihre Identität ausmacht. Und sie begegnet eben in diesen Recherchen diesen vielen Geschwistern zum Beispiel von ihrem Vater, die dann so wunderbare Namen haben wie Ragnar oder Ingrun und überhaupt diese ganzen färöischen Namen, die spielen da eine ganz große Rolle. Man ist auch immer an diese ganzen Mythen erinnert und das verbindet sie eben wunderbar mit diesen Gedanken, die sie sich über ihre eigene Identität macht.
Also das heißt, es ist einerseits ein Stück Familiengeschichte, aber offenbar ja auch Kolonialgeschichte, die da reflektiert wird in diesem Buch.
Ja, ganz genau. Es hätte im Prinzip auch wirklich so ein Riesen-Epos werden können. Ne? Also die hätte 800 Seiten sicher auch hinbekommen, aber sie strafft das Ganze auf 182 Seiten und geht wirklich einmal durch die ganze Geschichte. Und diese Kolonialgeschichte, ja, die kommt auch immer wieder vor, aber so andeutungsweise, oder es geht dann eben auch um den Zweiten Weltkrieg und die Besetzung der Färöerinseln und eben immer wieder diese Rolle auch Dänemarks. Und insofern ist da schon auch die Kolonialgeschichte durchaus präsent in diesem Buch und vor allem natürlich auch in diesem ganzen Thema, dass diese Armut und dieses Ausgebeutetsein der Färöerinseln und diese Hoffnung auf ein anderes Leben in Dänemark, das ist ja auch irgendwie ein eigenartiger Konflikt, der da auftaucht.
Mir war, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, ein Buch eingefallen, was ich neulich selber gelesen habe von Katrine Netrijot. Das ist eine in Norwegen aufgewachsene samische Autorin und die hat ein Buch geschrieben, das in Norwegen viel beachtet wurde, das Sami-Problem. Und das ist so ein richtig wütender Text, also wo sie auch eben diese Kolonisation, das Verdrängen der Geschichte der Sami reflektiert. Und ich habe mich gefragt, ob auch dieser Text jetzt so was Wütendes hat.
Nee, das hat er auf jeden Fall gar nicht. Ich kann mich noch genau erinnern, als du diese Rezension gemacht hast. Und das ist mir damals auch aufgefallen. Und darüber habe ich tatsächlich sogar reflektiert, als ich dieses Buch gelesen habe. Nee, von Wut kann da gar keine Rede sein. Es ist jetzt nicht so ein stark politisches Buch. Also es geht schon wirklich vor allem um diese inneren oder diese Auseinandersetzung mit der Familie. Und sie kommt ihrer Familie wirklich sehr, sehr nah. Und was ich wirklich besonders herausragend finde an diesem Roman, der hat eine beeindruckende poetische Sprache. Also es ist wirklich ein bisschen so, als säße diese raue Schönheit der Färöer, also so ein Zitat zum Beispiel, Licht, das vom Meer heranläutet, als säße das so ganz tief im Inneren der Autorin. Und es ist auch fantastisch, wie sie Begegnungen, Dialoge, Charaktere entwickelt, wie sie die Landschaften beschreibt. Und zugleich kann sie aber auch unglaublich lakonisch sein, also auch so eine Beiläufigkeit an den Tag legen. Also das ist, und auf diesem wirklich sehr verdichteten 182 Seiten findet einfach ein Feuerwerk, muss man fast sagen, von Sprache statt.
Also das hört sich aber sehr begeistert an, als ob du hoffst, dass es bald ein neues Buch von ihr gibt.
Ja, das hoffe ich nicht nur, sondern das weiß ich sogar. Mhm. Nämlich das nächste Buch wird jetzt im Frühjahr erscheinen, das heißt Meeresbriefe. Klingt auch spannend, es ist nämlich ein Briefwechsel zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer. Es ist, glaube ich, so eine Art Klimafiction-Roman. Ich bin gespannt.
Na, da sprechen wir uns dann wieder, Stefanie von Oppen, über den Roman Insel von Siri Ranvar Hjelm. Aus dem dänischen Übersetzer hat ihr Buch Franziska Hüther. Es ist im März Verlag erschienen, hat 181 Seiten und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Guten Tag, ich bin Bodo Kirchhoff, seit fast 5 Jahrzehnten Schriftsteller und wurde gefragt, ob es ein Buch gibt, was mein Leben oder Schreiben besonders beeinflusst hat. Das ist keine einfache Frage und natürlich gibt es immer mehr als ein Buch. Ich bin aber kürzlich wieder durch ein anderes Buch auf Claude Simon gestoßen worden und dessen Roman »Die Akazie« war eines der Bücher, die für mich, für mein Schreiben oder überhaupt für das, was Schreiben sein könnte, entscheidend waren am Anfang meiner Jahre. Da geht es um die Gräuel und die Schlachtfelder der zwei Weltkriege. Am Anfang geht ein Junge mit seiner Mutter am Ende des Ersten Weltkrieges auf der Suche nach dem Grab des Vaters. Und derselbe Junge, 20 Jahre später, wird eingezogen, gerät wieder auf Schlachtfelder und gerät in Kriegsgefangenschaft in Deutsche, kann dann fliehen, wird von Franzosen aufgenommen und zieht sich dort in einem kleinen Zimmer zurück und fängt an zu schreiben, während das Fenster offen ist und der Wind die Geräusche einer Akazie hereinträgt. Das ist ein großartiges Buch. Ich will aber auch noch ganz kurz darauf hinweisen, welches Buch mich wieder auf Claude Simon gestoßen hat. Das ist ein Buch, was jüngeren Datums ist, von Iris Radisch. Das heißt »Die letzten Dinge« und ist ein ganz wunderbares, großartiges Gesprächsbuch, das Iris Radisch gemacht hat. Und zwar Gespräche geführt mit alten Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die sozusagen über ihr Leben und vor allem über den nahenden Tod sprechen. Das kann ich nur sehr empfehlen. Und natürlich auch »Die Akazie«, was kein einfaches Buch ist, aber ein großartiges Buch über Sprache.
Bodo Kirchhoff über zwei Bücher seines Lebens. Einmal »Die Akazie« von Claude Simon in einer Übersetzung von Eva Moldenhauer beim Surkamp Verlag erschienen und von Iris Radisch »Die letzten Dinge – Lebensendgespräche« aus dem Rowohlt Verlag. Und Bodo Kirchhoff selbst war ja gestern mit seinem neuen Roman »Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt« bei uns in der Lesart zu Gast. Und das ganze Gespräch mit ihm, das finden Sie auch auf unserer Homepage oder in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Der Buchmarkt, der hat ja genau genommen nicht 4, sondern 2 Jahreszeiten. Im Herbst und im Frühjahr kommen Unmengen von Neuerscheinungen heraus und dazwischen gibt es dann auch mal nur einzelne Titel und ein bisschen mehr Zeit zum Nachlesen. Mike Altweger von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wien. Als ich Ihre Empfehlungen für heute gesehen habe, da dachte ich, dass Ihnen das vielleicht auch so geht wie mir im Dezember, Januar. Da ist mal so ein bisschen Luft, um noch was nachzuholen, was vom Sommer, Herbst liegen geblieben ist, oder?
Ja, genau. Und das Spannende ist ja, das Frühjahr lässt ja noch so ein klein bisschen auf sich warten bis zur Leipziger Buchmesse. Also man hat wirklich so Zeit durchzuatmen und zu gucken, was habe ich denn noch nicht gelesen, was möchte ich gerne noch lesen. Und das mache ich jetzt auch.
Ja, weil man da aber auch mal sieht, wie schnelllebig das Buchgeschäft inzwischen ist. Ein Titel aus dem Sommer, der wirkt fast schon alt, oder? Merken Sie das auch im Laden?
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also es gibt Titel, die haben halt eine ganz geringe Halbwertszeit und auf einmal sind sie schon weg, bevor sie richtig da waren. Und bei anderen Titeln, das wären dann so Longseller. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir es vielleicht besonders gern empfehlen und immer wieder empfehlen. Und dann spricht es sich rum und andere haben schon gelesen und verschenken es wieder. Also es ist ganz unterschiedlich.
Also, aber Sie haben uns 3 Bücher ausgesucht, die schon ein bisschen älter sind. Und damit meine ich tatsächlich ein paar Wochen oder Monate. Wie zum Beispiel Hendrik Santos »Treppe aus Papier«. Bei dem habe ich einen Auszug damals in Klagenfurt beim Bachmann-Wettlesen gehört und das war wirklich vielversprechend. Hält der Roman, was das versprochen hat?
Ja, also ich habe es damals auch gehört und dachte, wow, das ist mal eine Herangehensweise, die ganz neu ist und er hält es bis zum Schluss. Das Spannende ist ja, dass die eigentliche Hauptrolle in diesem Buch das Haus ist, in dem die Geschichte angesiedelt ist. Die Mauern, die Dielen, die Ritzen und alle haben irgendwie natürlich was erlebt. Sie haben Leben erlebt von Menschen, die in diesem Haus gewohnt haben und davon werden 2 in den Fokus gesetzt. Das ist einmal Irma. Irma ist um die 90 Jahre alt, die ist körperlich schon ein bisschen gebrechlich, aber geistig ist die so richtig wach. Vielleicht sogar wacher, als sie selber glaubt. Und Irma erinnert sich natürlich an ihr Leben und sie erinnert sich an eine Zeit, die sie irgendwie bis heute nicht loslässt. Da taucht nämlich immer wieder ein jüdisches Mädchen auf, Ruth Sternheim, die hat mal im 4. Stock dieses Hauses gelebt, in dem auch Irma schon seit ihrer Geburt lebt. Naja, und über die macht sie sich natürlich Gedanken, auch darüber, wie ist ihre eigene Familie in eine Schuldgeschichte verstrickt. Und dann trifft sie im Treppenhaus auf ein 15-jähriges Mädchen, das jetzt in der Wohnung wohnt, in dem früher Ruth gewohnt hat. Und die soll, und das kommt in diesem Gespräch raus, eine Hausarbeit in Geschichte schreiben und fühlt sich heillos überfordert. Und dann fängt Irma an zu erzählen. Sie sagt nämlich, ich bin doch eigentlich eine Zeitzeugin, und die beiden freunden sich an. Und jetzt wird daraus ein ganz leiser, ein eindringlicher Roman über Verantwortung und Erinnerung. Und der Clou ist eben diese Erzählperspektive, dass das Haus erzählt. Das ist eine ganz außergewöhnliche Idee, eine gute Idee. Und deswegen glaube ich auch, dass das Buch einem in Erinnerung bleibt, selbst wenn man es lange Zeit schon aus der Hand gelegt hat.
Also hat das Potenzial für einen Longseller-Trepper aus Papier von Henrik Santow im Blessing Verlag erschienen, war die erste Empfehlung von Mike Altwicker. Das nächste Buch heißt Das Geschenk des Meeres. Das klingt jetzt mal für mich erstmal so klischeehaft bisschen leichter.
Ja, das könnte man meinen, aber ich habe zu diesem Buch gegriffen, und das würde ich an dieser Stelle gerne sagen, weil ein Name auf diesem Cover auftaucht, nämlich der Name einer Übersetzerin, Claudia Feldmann. Und man kann sagen, wo die übersetzt, da sollte man zugreifen, und das bestätigt auch dieser Debütroman, und die Autorin ist gar nicht mehr so jung, dieser Debütroman Das Geschenk des Meeres. Der entführt uns nach Schottland ins Jahr 1900, und das Wetter in diesem Moment, als das Buch beginnt, ist ähnlich wie bei uns gerade. Es ist ein eiskalter Winter. Und dann wird am Strand ein lebloser Junge gefunden, und einer der Fischer trägt ihn ins Dorf, und sofort herrscht Fassungslosigkeit, denn dieser Junge trägt nur einen rechten Schuh. Und das wirft vor allen Dingen die Lehrerin Dorothy aus der Bahn, denn genau 10 Jahre zuvor ist ihr eigener Sohn am Strand verschwunden, und das Einzige, was man von ihm damals gefunden hat, das war sein linker Schuh. Der ist natürlich schon klar, das kann nicht dasselbe Kind sein. Die nimmt diesen Jungen, diesen fremden Jungen bei sich auf, und das reißt natürlich alte Wunden bei ihr auf. Das stellt auch in diesem Dorf neue Fragen. Was ist damals eigentlich genau passiert? Und die Geschichte, finde ich, ist relativ zeitlos. Sie ist sehr atmosphärisch. Sie ist packend, sie ist manchmal tatsächlich sehr emotional und sehr tief, aber das sorgt dafür, dass es eine Sogwirkung hat, dieses Buch. Und das Ende ist wirklich so, dass man denkt, okay, das ist eine Autorin, die eben nicht trivial, kitschig oder Stereotype bedient, sondern das Ende ist so, dass man weiß, das ist ein Buch, das einen nie mehr loslässt.
Also Herr Altwicker, wenn Sie dieses Buch so auch Ihren Kunden empfehlen, dann haben Sie das bestimmt oft verkauft, oder?
Ja, es war tatsächlich einer unserer Longseller, wird es jetzt wahrscheinlich, aber es war auch so ein kleines Geschenk für uns im Weihnachtsgeschäft, weil es sich echt gut verkauft hat, ja.
Das freut mich für Sie. Also Julia Kelly, unbedingt lesen, eine Autorin aus Schottland, Das Geschenk des Meeres, übersetzt von Claudia Feldmann, und erschienen ist das Buch beim Mare Verlag. Und dann haben Sie noch jemanden, den ich als Autor auch sehr schätze, Roger Willemsen. Liegen Sie bequem, mit einem Nachwort und als Herausgeberin von Insa Wilke. Was ist das für ein Buch aus dem Nachlass?
Ja, genau. Also das sind natürlich Texte, die es irgendwann schon mal gegeben hat. Sein 70. Geburtstag wäre ja im vergangenen Jahr gewesen. Sein 10. Todestag steht bevor. Und was einem beim Lesen dieses Buches, Liegen Sie bequem, ist auch ein großartiger Titel, sehr deutlich wird, Roger Willemsen, fehlt. Man spürt diesen Verlust auf jeder Seite. Er fehlt vielleicht gerade in unserer Zeit, wo eine Stimme wie seine so wichtig gewesen wäre. Aber es ist vor allen Dingen natürlich auch seine Liebeserklärung an die Literatur. Es sind Texte versammelt wie Buchempfehlungen, Autorenporträts. Aber was ich auch großartig finde, seine Regeln für Leserinnen und Leser und sehr pointiert seine Kritik am Literaturbetrieb. Da tauchen dann so Fragen auf, wie kann man Werk und Künstler voneinander trennen? Und Willemsen, der greift auf einen Satz von Oscar Wilde zurück, der mal gesagt hat, dass einer einen Scheck fälscht, sagt noch nichts über sein Geigenspiel. Und damit beantwortet er diese Frage für uns alle. Oder aber ein Satz, den ich mir regelrecht ins Poesiealbum des Lebens geschrieben habe, in einer dieser Regeln, die er da aufstellt. Da sagt er, urteilen Sie behutsam, denn wenn Sie sich langweilen bei einem Buch, muss es nicht zwingend am Buch liegen. Und ich finde, das ist so ein genialer Satz. Liegen Sie bequem ist ein Mussbuch für alle Willemsen-Fans natürlich und für alle Literaturbegeisterten.
Toller Tipp, Liegen Sie bequem, von Roger Willemsen, herausgegeben von Insa Wilke beim Fischer Verlag. Mike Altwicker, vielen Dank für diese Empfehlungen und alles Gute für Sie.
Ja, danke.
Auf bald.
Bis bald.